Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute wieder zurück, heute wieder auf einen Dienstagabend. Und ja, wir haben es geschafft. Ich glaube, am Wochenende ist sehr viel Last von uns allen abgefallen, von unseren Schultern abgefallen. Es ging dann doch schneller als erwartet. Borussia hat unerwartet, meiner Meinung nach, einen Heimsieg eingefahren und damit dann definitiv alle Abstiegssorgen begraben. Und ja, da wollen wir heute drüber sprechen und auch dieses Mal freue ich mich wieder über Unterstützung. Die liebe Simone aus dem Siegerland ist wieder mit dabei und liebe Grüße gehen wieder in Richtung Pinneberg, denn Andi ist auch wieder mit dabei. Schön, dass ihr beide da seid. Ja, lasst uns mal direkt mit dem Spiel beginnen und ja, mal vielleicht auch kurz drauf blicken, wie so eure Stimmung vor Anstoß war, vielleicht auch mit Bekanntgabe von der Aufstellung. Simone, wir beide haben uns ja im Stadion dann getroffen, bevor es dann losging. Hat mich sehr gefreut, dich wieder zu sehen. Ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen was länger her gewesen. Und ja, wir konnten uns dann ja schon ein bisschen austauschen, auch über die Erwartungshaltung, die wir hatten. Und ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was. Wie bist du an das Spiel rangegangen, an den Spieltag rangegangen? Ich meine, da gab es ja auch wieder relativ viel Brisanz, gerade auf den Sonntag mit den Spielen von St. Pauli und Wolfsburg. St. Pauli, die ja unmittelbar vor uns gespielt haben. Da haben wir dann ja vor dem Anstoß noch einiges auch gesehen im Borussia-Park von dem Spiel. Ja, wie ist es dir ergangen?
Ja, hallo erstmal zusammen. Ja, wie ist es mir ergangen? Ihr seht jetzt mein Grinsen, die anderen können es vielleicht hören. Es ist ja mein persönliches Derby und von daher war ich natürlich mega happy. Ich hatte aber ein relativ gutes Gefühl tatsächlich, weil ich hatte gesehen, was Dortmund an Ausfällen hat und ich war mir ziemlich sicher, dass die Mannschaft, dass der Mannschaft bewusst war, dass sie uns irgendwie quasi noch was schuldig ist. Nicht nur den Klassenerhalt, dass das wichtig ist, klar, aber es war halt Zeit zu liefern und das war natürlich auch der perfekte Zeitpunkt, um die Saison auch mit den Fans versöhnlich zu gestalten, vor allem in der Woche nach der Jahreshauptversammlung. Da sind ja auch einige deutliche Worte gefallen und im Anschluss anscheinend auch, wie man so gelesen hat. Von daher habe ich da wirklich dran geglaubt, dass es gut aussehen könnte. Dass es dann so lange dauert, war natürlich Nervenkrieg pur. Ja, Björn, du hast es gesagt, wir haben uns getroffen, haben dann auf dem Bildschirm unten gesehen, wie es für St. Pauli gelaufen ist. Und dann wusste man, ja, ihr werdet das sehen, da in der Kabine hoffentlich, und nutzt es. Ja, und so war der Start dann. Und dann bin ich in den Block und habe meine schwarze Pappe bekommen für die Super-Choreo. Ich fand die Choreo wirklich klasse. Und man muss sagen, die Choreo war ja diesmal von Ascendente, also von dem jüngeren Teil der aktiven Szene. Und ich fand es grandios gemacht, muss ich wirklich sagen, mit den ganzen Details. Das war eine der besten Choreos, glaube ich, die wir jemals hatten. Von der Aussage her auch. Ja, ich habe es gefeiert. Und du, Björn, welche Pappe hattest du denn?
Ja, definitiv. Also ich habe mich auch erstmal richtig gefreut, als ich gesehen habe, dass wir wieder eine Choreo haben. Also muss man ja an der Stelle auch einfach mal wirklich hervorheben und loben, was Borussia da diese Saison wieder abreißt. Das ist absolut Wahnsinn, in wie vielen Heimspielen es jetzt schon eine Choreo gab, auch auswärts. Und ja, ich hatte eine weiße Pappe. Ich war in Block 15 ja gewesen und ja, wie gesagt, habe mich dann erstmal riesig gefreut, als ich gesehen habe, dass der Eingang zum Block eben verdeckt war und dann ja direkt klar war, okay, es gibt eine Choreo. Und ja, ich fand die Choreo genauso toll wie du auch. Also das war wirklich der Wahnsinn, auch mit den Details. Und das war auch nicht leicht, die Choreo hochzubekommen mit den einzelnen Köpfen, die dann eben dann in den Block gezogen werden mussten. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch mit den Details, wie du es eben gesagt hast. Und ja, Das macht einfach sehr viel Lust auf mehr. Und da war der Weg eigentlich ja schon geebnet, beziehungsweise der Weg war ja quasi schon mit dem Spiel St. Pauli gegen Mainz geebnet, weil wir wussten, Mensch, du hast jetzt wirklich keinen Druck, du hast das Heft des Handelns selbst in der Hand. Und ja, wir haben es dann auch tatsächlich mal ergriffen. Ich muss wirklich sagen, mich persönlich hat das überrascht, was wir da an Einstellung, an Leistung auf dem Platz gesehen haben. Aber ja, da werden wir dann sicherlich gleich drauf zu sprechen kommen. Andi, du hast das Spiel ja am Fernseh verfolgt.
Genau.
Wie hat es dir denn gefallen? Also vielleicht jetzt wirklich erstmal so mit Blick auf die Choreo, mit der Stimmung, weil ich fand auch, dass es schon ordentlich laut war vor dem Spiel. Und man hat einfach gemerkt, das Stadion, nicht nur die Fanszene, das Stadion generell, die merken, worum es hier heute geht. Und auch das haben wir diese Saison ja schon häufiger thematisiert. Aber ist das denn auch so am Fernsehen rübergekommen?
Ja, auch erstmal Hallo aus dem hohen Norden oder Moin, wie wir hier sagen. Ja, ich fand die Choreo auch gut. Stimmung fand ich auch gut. War sehr enttäuscht von Dortmund. Ich finde, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und daher auch verdient 1-0 gewonnen. War so ein bisschen überrascht mit der Aufstellung, aber hat sich ja ausgezahlt.
Ja, definitiv. Ich finde, was du gerade angesprochen hast, das ist immer so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem. War Dortmund jetzt so schlecht, weil wir so gut waren? Oder waren wir eben so gut, weil Dortmund so schwach war und Personalsorgen hatte? Alles in allem ist es mir aber tatsächlich egal, weil es war ein gutes Spiel, das wir da abgeliefert haben. Und zwar eigentlich in allen Belangen. Denn das fang mit der Aufstellung schon an. Das hat mich ein bisschen gewundert, als die Aufstellung kam, weil ich ja erstmal eines Besseren belehrt wurde. Wir haben letzte Woche, als wir hier saßen und die Episode aufgezeichnet haben, drüber spekuliert und wir waren uns eigentlich alle drei einig, Simone, Holger und ich, dass Lukas Ulrich den Platz einnehmen wird, der durch die Sperre von Jens Castrop frei wird. Stattdessen haben wir aber was anderes gesehen, nämlich einen Joe Skelly, der die linke Schiene bedient hat und nicht eben die rechte. Und Franck Honorat, der dadurch dann wieder auf die rechte Schiene ausgewichen ist und nicht eben diese zweite hängende Spitze neben Tabakovic gespielt hat. Und ich fand, dass das ein sehr, sehr gelungener Griff war. Ich weiß nicht, ob Dortmund auch damit ein Stück weit überrascht wurde, aber ich musste mir relativ früh in der Partie tatsächlich direkt mal ein paar Mal die Augen reiben. Als ich dann gesehen habe, was Skelly da auf der linken Schiene für Betrieb gemacht hat, offensiv wie defensiv. Ich finde, das ist was, was wir in den letzten Wochen jetzt von ihm tatsächlich etwas häufiger sehen, wo man sich dann aber doch fragt, Mensch, wo ist diese Leistung, wo ist diese Einstellung vor allem auch, all die Spiele zuvor geblieben. Aber das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Thema, wo ich auch gleich gern nochmal mit euch drüber sprechen würde. Aber Simone, Joe Skelly, was war denn mit dem los?
Ja, ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon gesagt und davor die Woche auch. Joe Skelly will zur WM, ne? Also anscheinend scheint das bei ihm so einen super Antrieb gezündet zu haben im Moment. Damit kann ich es mir nur irgendwie erklären, weil das ist ja echt so ein Upgrade nach, weiß nicht, wie vielen Monaten, wie der da im Moment agiert. Ja, kann man sich wieder angucken. Keiner schimpft mehr, ist wirklich erstaunlich, ne? Aber es freut mich für ihn. Aber wie gesagt, ich denke auch, dass es einer unserer Abgänge werden wird, ne? Und was ich oft vergessen habe im Hinterkopf ist, der ist erst 23 Jahre alt. Man meint immer, der wäre schon ewig da und der müsste schon Ende 20 sein. Nein, der ist 23 Jahre alt. Und das vergesse ich oft und viele andere,
Ja,
ne?
ganz kurzer Einwand an der Stelle, was das, glaube ich, auch mit begünstigt, warum das so ist. Joe Skelly ist schon ewig bei uns. Der hat, ich glaube, wenn ich jetzt nicht falsch liege, das 151. Pflichtspiel für uns gemacht gegen Dortmund. Und das ist nämlich gerade für so einen jungen Kerl eine ordentliche Hausnummer. Also mir geht es da genauso, dass ich dann ab und zu tatsächlich so in eine Art Lethargie verfalle und mir denkt, Mensch, was ist mit dem los? Aber das ist immer noch ein junger Spieler. Entschuldigung, Simone.
Nein, alles gut. 100, genau, ich wollte es gerade jetzt auch erwähnen mit den 150 Spielen, jetzt 151. Wer mir aber auch besonders aufgefallen ist, war Philipp Sander tatsächlich. Der hat da wirklich einen guten Job gemacht in der Staffelung zwischen Abwehr und Mittelfeld. hat da wichtige Ballgewinne gehabt, hat gut verteidigt. Der war so ein gutes Zwischenglied mit Rocco zusammen, den ich richtig stark fand, muss ich sagen. Also der ist ja wirklich gerannt, gerannt, gerannt und auch Einsatz und dann aber überlegter wie sonst. Also da muss ich auch mal sagen, ja, Rocco. Das war ein Kapitän, den man sich vorher auch schon gewünscht hätte in der Form. Ne? Ja, gut, das galt ja eigentlich für viele Spieler, ne? Die du gesehen hast, wo du gedacht hast, so, warum geht es jetzt auf einmal? Aber ich fand gerade diese Staffelung zwischen Abwehr und Mittelfeld, die war so entscheidend. Ne? Wir hatten wenig Raum für Brandt, für Guirassy. Elvedi, der hat den ja komplett ausgeschaltet. Ja? Der war ja echt auch so Man of the Match mit. Elvedi, das war ja bockstark, was der da abgerissen hat, ne? Sowas von cool und souverän und ja, in seiner schweizerischen Gelassenheit sogar noch, ne? So, das sieht dann so locker, flockig aus. Ja, ich bin einfach begeistert von dem Spiel, weil ich glaube, das ist mit das beste Spiel überhaupt in dieser Saison gewesen. An welchen Faktoren man es jetzt immer festmachen mag, ob es jetzt an Dortmund lag, weil die nicht mehr irgendwelche Punkte brauchen, wie auch immer, oder ob wir es einfach mal gut gemacht haben. Ich glaube ja, weil der Einsatz wirklich und der Kampf gestimmt haben diesmal. Das, was man oft nicht gesehen hat, hat für mich einfach gepasst und das war ein großer Knackpunkt. Und du hast mal mutig nach vorne gespielt in der zweiten Halbzeit. Ja, du hast es in der ersten Halbzeit hattest du die Kompaktheit, die Kontrolle. Klar, du wartest erstmal ab, guckst, wie das Spiel läuft, aber du hattest immer irgendwie gefühlt die Kontrolle über dieses Spiel. Und in der zweiten Halbzeit hast du dann mal noch einen Tacken draufgelegt. Und ja, und dadurch hast du es dann mal erzwungen. Die Chancenverwertung, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, die war ja mal wieder so. Der letzte Pass, die letzte Konsequenz war ja mal wieder, ja, wie vorher auch. Aber du hast einfach weitergemacht, den Druck erhöht, weitergepresst und dadurch hast du es halt auch mal erzwungen, das, was uns oft gefehlt hat. Andi, wie hast du es denn gesehen?
Also ich fand das Spiel von uns auch richtig gut, muss ich auch sagen. Wir haben gut gepresst, wir haben die Räume eng gemacht. Ja, Dortmund ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Und ja, ich hatte so ein bisschen Angst im Spiel, dass wir irgendwann dann doch, weil wir die Tore nicht gemacht haben, vielleicht noch ein Tor kriegen. Aber dann haben wir das 1-0 ja gemacht und dann war alles gut. Also ich
Ja,
fand, das war ein richtig gutes Spiel von uns.
definitiv. Zeitpunkt zum 1-0 war ja dann auch quasi bezeichnend. Das hat den Weg dann geebnet. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann eben noch was passiert, man soll nie, nie sagen, aber ja, war ja nicht mehr so viel Zeit, die dann eben noch zu spielen war. Was mir sehr gut gefallen hat, Andi, da würde ich vielleicht nochmal direkt den Trainer nochmal ansprechen in dir und rückfragen, ob du da eine Erklärung für hast. Also wir haben das ja in den letzten Wochen, Monaten eigentlich über die komplette Saison immer gesehen, dass wir viel Ballbesitz hatten, dass wir defensiv den Ballbesitz hatten. Woran lag das jetzt aber, dass wir ausgerechnet gegen Dortmund, also auch ja einen sowohl individuell als auch spielstarken Gegner, es dann trotzdem irgendwie fertig bringen, 12 Torabschlüsse zu haben. Also wir haben doppelt so viele Torschüsse wie die Dortmunder gehabt. Wir haben einen Expected Goal-Wert von 2,2. Da sehen wir eben die fehlende Qualität bzw. Effektivität vom Tor. Allein Haris Tabakovic hatte da ja wieder zwei Dinger auf dem Fuß, wo du sagst, mach, die hätten jetzt auch gut und gerne reingehen können. Aber was war für dich oder aus deiner Sicht das Zünglein an der Waage, das Entscheidende, dass wir dann offensiv doch so dominant und druckvoll sein konnten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das lag so ein bisschen daran, dass Dortmund es nicht mehr unbedingt nötig hat, bei uns zu punkten. Und wir dann eben das Spiel ganz gut angenommen haben und daher dann auch viel Spielanteile gehabt haben. Und ja, ich denke, dass daran lag so ein bisschen.
Aber denkst du, das hat auch gerade vielleicht mit dem Taktikkniff ein bisschen was zu tun? Also was ich sehr auffällig fand, war Honorar, der ja in den letzten Wochen jetzt nicht gerade viel Lob von uns allen bekommen hat, dass der jetzt beispielsweise auf der Schiene gerade mit seinem Tempo wieder ein bisschen mehr Bewegung reinbringen konnte, und dass vor allem Rocco auf einer Position weiter vorne, dass der durch das Anlaufverhalten und ja einfach diese Galligkeit, die der auf den Platz bringt, da ordentlich Wirbel reingebracht hat und dadurch dann eben Druckphasen entstanden sind, die so von Borussia Dortmund vielleicht nicht erwartet wurden.
Ja, ich glaube, dass der Taktikkniff ganz gut war. Ich fand Honorat ein richtig gutes Spiel gemacht da auf der Schiene. Rocco auch, haben wir auch schon gesagt. Und ja, ich glaube, das ist dann so ein bisschen Faktor, dass das Spiel auch ganz gut gelaufen ist.
Aber denkst du, dass gerade die höhere Position von Rocco, dass das vielleicht ausschlaggebend dafür war? Ich meine, Rocco war ja immer gesetzt auf der Doppel-6, war deutlich defensiver unterwegs und in dem Spiel hat er ja wirklich hochgepresst, früh angelaufen. Das hat er sonst von der 6 auch gemacht, aber dadurch, dass der jetzt quasi eine Position weiter vorne war, stand er ja den Dortmundern im Spielaufbau direkt auf den Füßen.
Genau, und er hatte eben im Rücken noch zwei Spieler, die da den Raum eng gemacht haben.
Genau.
Das war so wie bei mir früher. Ich habe auch immer Zehner gespielt, hatte zwei Sechser hinter mir.
Ja, ist glaube ich, ganz wichtig in der
Ja,
Rolle. Und
ja.
wenn du dann eben sagst, du hast da eher jüngere Spieler, also ohne da jetzt um Gottes Willen das irgendwie wertend zu meinen, aber wenn du sagst, du hast dann da mit Bolin oder mit Moya Spieler, die dann das vielleicht nicht so ausfüllen, schon gar nicht, wenn beide auf dem Platz stünden, dann bewirkt das, glaube ich, schon was. Und vor allem war es eben jetzt eine Personalie, also Rocco auf der 10, die, glaube ich, auch einfach nicht erwartet wurde, oder Simone?
Ja, wir hatten es ja gehofft, weil wir wissen, der ist da besser aufgehoben. Und Sander auf der 6 hat es halt richtig gut gemacht. Ne? Das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Und dadurch, dass die Absicherung so gut war, konnte er da mal auch wieder freier agieren. Ne? Und wir hatten halt durch Moya auch mehr Geschwindigkeit wieder. Ja? Das war, glaube ich, auch ein Faktor, dass du mal schneller umschalten konntest, dass du mal nicht 1 Million Ballkontakte brauchtest. Wir sind auch mit dem Ball schneller nach vorne gekommen, was wir sonst über viel zu viele Stationen gemacht haben. Wir haben weniger Stationen gebraucht nach vorne, das, was wir auch immer gefordert haben. Und man hat es ja gesehen, das macht das Spiel einfach ja, wesentlich besser, ne?
Definitiv. Jetzt hast du gerade eine Personalie angesprochen. Ich selbst eben auch schon. Will Moya hat in der Startelf gestanden. Das kam für mich tatsächlich ein bisschen überraschend. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass wir den jetzt gerade gegen Dortmund zumindest mal in der Startelf sehen, weil es ja in den letzten Wochen doch irgendwie immer noch mal so durchgesickert ist. Der Druck ist zu groß für den Spieler. Aber was der an Leistung und an Einstellung auf den Platz gebracht hat, was der an Raumgewinnen vor allem initiiert hat durch seine Dribblings, die er sich zutraut. Das fand ich einfach Weltklasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will da nicht übertreiben, aber das hat richtig gut ausgesehen. Das hat sehr viel Lust auf mehr gemacht. Und für mich gibt es jetzt tatsächlich keine Alternative mehr, die an Will Moya vorbeiführt in der Offensive. Und da würde mich mal eure Meinung auch zu interessieren, Simone. Wir haben viel über ihn gesprochen. Wie blickst du auf ihn? Wie blickst du auf die Leistung, die er da gebracht hat? Und ja, wie siehst du ihn generell?
Ja, ich habe ja Eugen oft kritisiert dafür, also nicht nur ich, dass er ihn nicht spielen lässt, weil genau das mir oft gefehlt hat, genau das, was er gezeigt hat. Und ich fand diese ganze Diskussion mit dem Druck totalen Blödsinn und immer noch Blödsinn, weil du siehst doch, der Junge will spielen, der hat Bock zu spielen, ne? Der hat keinen Bock auf der Bank zu sitzen und zu warten, ja? Die Zeiten haben sich geändert. Es gibt 16 hier, die spielen in anderen Ligen, stammen schon ewig lange. Und da muss man, glaube ich, auch mal umdenken, ja? Lass ihn spielen. Der Junge wird schon, wenn der irgendwann, wenn es mal drüber ist und eine Pause braucht, ja, dann kannst du es immer noch sehen. Aber du siehst, der Junge hat Bock, der braucht das, der will spielen, der braucht den Ball, der fordert den Ball. Und ja, wo war denn der Druck, als er in der A-Mannschaft um die Meisterschaft gespielt hat, gegen Bayern, gegen Leipzig? Da hatte er auch Druck, da hatte der wesentlich mehr Druck, glaube ich, wie jetzt, ne? In so einem Team. Nee, lass ihn spielen. Es macht so einen Spaß, ihm zuzugucken. Es macht unfassbar Spaß, weil das ist so die Zukunft und das ist das, was Borussia immer ausgemacht hat, ne? Diese Jungs, die Bock haben, die schnell sind, die auch mal alleine durchgehen wollen. Und ja, da geht mir das Herz auf, wie vielen anderen, glaube ich, auch. Und das ist das, was wir sehen wollen. Und das, was wir sehen wollen, haben wir wirklich am Sonntag mal wieder gesehen. Eine Einheit, die mitzieht, die für den anderen rennt, die für den anderen kämpft. Das hatten wir lange nicht und das hat uns auch gefehlt. Und du hattest mal wirklich wieder das Gefühl, die wollen füreinander spielen, die spielen miteinander. Und deswegen bin ich da immer noch sehr, sehr gehypt von dem Spiel. Ich weiß nicht, wie ist es denn am Fernsehen rübergekommen, Andi?
Also ähnlich. Ich fand ihn auch sehr stark. Und man merkt aber auch, dass er keine Angst hat und dass er will und dass er auch seine Sachen machen will, die er machen möchte. Und das ist schon, war schon echt gut.
Aber jetzt mal eine ketzerische Frage. Wenn das Argument immer ist, der Druck ist zu groß für einen jungen Wellmoja, kann man das nicht auch anders interpretieren? Also könnte dieser zu große Druck nicht auch ein Schutzschild für ihn sein, dass du sagst, na, wenn du den einfach mal reinwirfst in so einem Spiel gegen Dortmund, gegen Bayern, egal gegen wen, in einem Bundesligaspiel halt eben, selbst wenn es das Derby ist. Und du sagst dann, Simone, du hast es gerade angesprochen, es funktioniert dann vielleicht doch nicht so. Na, dann wechselst du ihn eben aus, bringst einen anderen Spieler stattdessen und kannst aber immer noch sagen, dann war der Druck vielleicht wirklich einfach ein bisschen zu groß für ihn. Aber der nimmt ja was mit aus der Situation. Also der lernt ja unheimlich auch, wie wir alle, ne, an seinen Fehlern, entwickelt sich weiter. Und das muss ja im Sinne des Vereins, im Sinne der Mannschaft sein. Also könnte man es nicht auch so interpretieren, Simone?
Ich weiß nicht, ob die Leistung dann bei ihm so einen Abfall machen würde, dass man ihn dann rausnehmen müsste. Ja, dann müsste er schon so einen ganz rabenschwarzen Tag haben, wie letztens Lukas Ulrich, wo du gemerkt hast, es funktioniert nichts. Aber in dem Fall muss ich ja immer noch sagen, Lukas Ulrich ist schon ein bisschen älter und der hatte das, was ich damals ja auch kritisiert hatte, niemanden in der Situation, der ihm da geholfen hat.
Das
Ja,
stimmt.
da hat ihm keiner beigestanden, da hat keiner von der Mannschaft so gut reagiert, ja, und gesagt, komm, wir müssen dem jetzt mal kurz helfen, dass er da reinfindet. Das war ja auch nicht gegeben, ne? Also, und bei Spielern in dem Alter ist das, glaube ich, so, dass da mehr von den Mitspielern darauf geachtet wird und dass die dann immer noch quasi so ein bisschen, ja, sagen wir mal, Welpenschutz haben und die dann noch mehr Unterstützung von den Mitspielern bekommen, ne, glaube ich. Und ja, aber ich glaube nicht, dass man den da vor irgendwas schützen muss, glaube ich nicht. Der spielt seinen lebenslangen Fußball, der ist schon lange in der Akademie, der weiß, wie der Hase läuft, der hat ein gutes Standing in der Mannschaft, das sieht man auch, das hat man jetzt im Inside wieder gesehen. Der ist ja völlig dabei und integriert, ne? Und das siehst du ja auch bei Hugo Bolin zum Beispiel, ja? Der ist gerade erst da, aber der ist auch noch jung und der hat auch Bock und ich glaube der auch nicht, dass der irgendwelche Ängste hat, ne? Nee, ich glaube nicht, dass man da irgendwie einen Schutz braucht
Ja,
oder nee.
das sehe ich auch so. Und ich habe es gerade eben gesagt, also meiner Meinung nach führt jetzt nach so einer starken Leistung kein Weg an ihm vorbei. Ich bin mal gespannt, wie die Startelf jetzt nächste Woche ausschauen wird, wenn wir dann eben auswärts in Augsburg zu Gast sein werden. Nach dem Auftritt jetzt am Wochenende gehe ich da tatsächlich relativ positiv ran, obwohl man da auch sagen muss, Augsburg, das darf man auch nicht unterschätzen, die haben auswärts 3:1 in Bremen gewonnen. Also, das wird jetzt auch kein leichtes Spiel werden, aber ja, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Um das Spiel vielleicht nochmal abzurunden, beziehungsweise die Mannschaftsleistung vielleicht nochmal abzurunden, kann man jetzt am Sonntag, glaube ich, sagen, egal wer da auf dem Platz war, egal wer da eingewechselt wurde, die Leistung, die Einstellung, der Wille, das hat bei allen Spielern gepasst. Da kannst du gar keinen irgendwie negativ rausnehmen. Du hast es gerade eben gesagt, Simone, also Nico Elvedi, was der da für eine Leistung auf den Platz gebracht hat, absoluter Wahnsinn. Ich würde tatsächlich an Ruven Schröders Stelle und dann ja auch anstelle des Trainers nächste Saison, ob das jetzt Eugen Polanski oder jemand anderes sein wird, bleibt ja da eben noch abzuwarten, definitiv über die Personalie Nico Elvedi nochmal drüber nachdenken. Das wäre für mich tatsächlich auch ein Anwärter auf die Kapitänsbinde und ja, auch Fabio Chiarodia hat ein sehr, sehr gutes, solides Spiel gemacht. Haris Tabakovic hat das Tor geschossen, brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich macht er auch nicht jede Abschlusssituation rein und verwertet die, aber welcher Stürmer macht das bitte schon, außer vielleicht Harry Kane, der dann wirklich einen von einen mitholt. Aber ja, machen wir uns nichts vor. Das war einfach eine sehr, sehr gute, geschlossene Mannschaftsleistung. Allerdings gibt es einen Punkt, beziehungsweise eine einzige Szene, die ich mit euch nochmal besprechen möchte. Und ich weiß nicht, Simone, ob sie dir aufgefallen ist, aber in der ersten Halbzeit gab es eine Szene, die hat mich fast schon ein bisschen schockiert, obwohl es schon ein relativ hartes Wort ist. Borussia Dortmund war da im letzten Drittel gewesen, hatte eine kleinere, ja, nicht Drangphase, aber Spielanteile bei uns in der Hälfte. Und es gab ein Missverständnis zwischen Joe Skelly und Kevin Stöger. Und die beiden waren sich da alles andere als grün. Das ging sogar so weit, dass Kevin Stöger dann abgewunken hatte in Richtung von Joe Skelly. Und das hat mir in dem Moment kurz ein bisschen zu denken gegeben, weil ich mir dachte, ey, bis dahin machen wir ein richtig gutes Spiel. Und warum passiert jetzt so eine Situation? Vor allem, was bedeutet diese Situation? Jetzt kenne ich weder Joe Skelly noch Kevin Stöger persönlich, geschweige denn gut genug, um das bewerten zu können. Vielleicht sind die sich auch einfach nicht so grün, kennt man ja. Aber das war eine Szene, die hat mich wirklich, ja, fast schon schockiert. Ist dir das auch aufgefallen im Stadion?
Ja, ich habe aber nur das Abwinken gesehen und und konnte es aber nicht so einordnen. Und ich glaube aber, das ist so ein Ding, was passiert, wenn Mannschaften nicht eingespielt sind. Wenn da jede Woche ein anderes Team auf dem Platz steht und ständig und permanent gewechselt werden muss. Ja, und wenn du dann so unter Strom bist, ne, und dann irgendwas nicht passt, ich glaube, dann reagierst du so, aber ohne das groß persönlich zu meinen. Und ich finde es auch wichtig, dass man das mal macht, dass man das auch machen darf als Mannschaftskollege. Muss sein. Und zeigt aber auch mir dann, dass denen das nicht egal ist. Und das ist mir in dem Moment das Wichtige. Ja, denen ist nicht egal, was da gerade passiert. Und da wird nicht irgendwie rumgetrabt. Und ne? Du hast gesehen, das macht, du siehst, die beiden wollen, die sind beide on fire. Ja. Und dann passt es gerade nicht und dann passieren so Situationen, ist mir lieber als dieses, mir doch egal und lassen doch laufen oder wie auch immer. Nee, dann lieber ein bisschen Reibung und ja.
Ja, definitiv. Mich würde dann mal interessieren, ob das in der Halbzeit tatsächlich thematisiert wurde, ob die sich dann nochmal ausgetauscht haben, weil ja dann beide auch nochmal auf dem Platz standen in der zweiten Halbzeit. Du hast natürlich absolut recht. Also Emotionen sind immer besser und eine Reaktion ist immer besser, als wenn man das einfach so hinnimmt. Aber ja, ich fand es einfach verwunderlich in dem Moment. Und du hast einfach gesehen, und das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast. Die sind nicht eingespielt. Skelly war auf einer anderen Seite. Skelly hat in der Regel nicht Stöger vor sich. Ne? Das darf man auch einfach nicht vergessen. Aber das hat einfach nicht gepasst. Ich glaube, ausschlaggebend war irgendwie ein Pass von Stöger in Richtung Skelly, der den Laufweg dann aber nicht macht. Dortmund ist nochmal in Ballbesitz gekommen. Irgendwie so habe ich das in Erinnerung. Und ja, das war wirklich das einzigste Negative, neben natürlich dem doppelten VAR-Einsatz, wo wir vielleicht auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen können, was mir da nochmal einfällt. Denn wir hatten ja auch in der ersten Halbzeit schon ein wunderschönes Tor gesehen von Nico Elvedi, der dann aber doch deutlich im Abseits stand. Und ja, selbst bei dem erlösenden 1:0 hatten wir dann ja wieder die Situation, Rocco Reitz spielt den Steckpass auf Haris Tabakovic, der dann den Torabschluss sucht und auch an Gregor Kobel vorbeikommt. Und ja, dann ging die Fahne hoch und der Jubel war irgendwie gefühlt schon wieder nur von kurzer Dauer. Und ich persönlich dachte mir dann wirklich, ach nee, nicht schon wieder jetzt. Und ich habe auch nicht dran geglaubt, dass das Ding dann zählt, bis dann der Schiedsrichter ja in der Mitte stand. Da hat man übrigens dann auch die Reaktion von Nico Elvedi und von Rocco Reitz, das hat man in dem Inside richtig gut gesehen, dass sie da voll drin waren in der Szene, sehr gut gefallen. Ja, bis der dann eben verkündet hat, dass diese Abseitsposition von der Nummer 15 nicht vorlag. Ja, und somit das Tor eben dann regulär war und wir das späte 1:0 endlich erzielt. Du hast es eben richtig gesagt, Simone, eigentlich erzwungen haben und das Spiel damit gezogen haben. Und ja, damit würde ich sagen, machen wir zumindest mal an das Spiel einen Haken dran. Wir haben es sauber wegverteidigt bekommen, haben wenig zugelassen hinten raus, gewinnen absolut verdient 1:0 und können dementsprechend auch einen Haken an die Tabelle, also nicht ganz die Tabelle, aber zumindest mal an den Abstiegskampf machen. Aber, Andi, wie hast du das gesehen am Bildschirm? War
Was
das
meinst
für
du jetzt
dich?
genau?
Na, zunächst erstmal die Abseitssituation von Tabakovic. War das für dich relativ klar, dass es kein Abseits war? Ich meine, du hattest sicherlich eine andere Perspektive als wir. Aus dem Block schwierig zu bewerten. Und was ich dann eben im Real Life nochmal gesehen habe, da war das ja doch eine relativ knappe Kiste, oder?
Also ich habe es aus der ersten Bewegung gesehen, da dass es ganz eng ist auf jeden Fall.
Haben wir auch gleich gesehen. Jetzt kommt der VAR. Das ist ein ganz enges Ding, habe ich gleich gesagt. Und mal gucken, wie es ausgeht. Und dann habe ich die Wiederholung gesehen und da habe ich dann gesagt, ne, das war kein Abseits.
Ja, so ging es mir auch. Simone, wie hast du das Ganze aus dem Blog wahrgenommen?
Boah, das kannst du aus dem Blog nicht sehen. Ich habe nur gebetet quasi. Aber ich möchte noch diese wunderschöne Freistoßflanke vor dem ersten Abseitstor von Kevin Stöger
Ja.
erwähnen. Weil im Stadion war das wirklich so, er hat diesen Freistoß geschossen und alle haben so die Luft angehalten, gehofft, irgendjemand geht da hin und macht das Ding. Und dann fiel ja wirklich dieses Tor und alle haben ausgeatmet und gejubelt für eine Sekunde oder eine halbe. Aber das war wirklich, die Reaktion, die war wirklich krass in dem Moment. Und ja. Ja, und dieses Tor von Harris, das war ja wirklich die pure Erlösung. Der Jubel war echt, ja, zweimal Jubel quasi. Erstmal, dass er drin war und dann bei der Verkündung. Ja, da habe ich auch ein paar Stufenmeter gemacht, mal wieder. Aber macht nichts. Das war es auf jeden Fall wert und es war wirklich erlösend und es hat mich unfassbar gefreut und ich war unglaublich froh, weil es einfach so ein perfektes Timing quasi war, ne?
Ja,
Aber
definitiv.
ja, es ist schön anzusehen und für alle, die es noch nicht geguckt haben, schaut euch das Borussia Insight an. Es ist wirklich so ein bisschen Gänsehaut, ne?
Ja, definitiv. Vor allem das Insight hat dann hinten raus ja auch noch mal ein paar Szenen gezeigt, die dir als Fan, gerade wenn man ein bisschen weiter weg ist, noch mal ein bisschen was an Rückmeldung auch geben. Also, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, Simone, also ich sehe die Szene von Ruven Schröder im Kabinengang. Ich sehe Rainer Bonhoff, der in der Kabine ist und die Spieler herzt. Also da hast du schon gesehen, wie wichtig das auch natürlich für die Offiziellen war, wie viel Last da auch abgefallen ist. Und ja, wie du schon sagtest, an jeden da draußen, der das noch nicht gesehen hat, guckt es euch an, es lohnt sich auf jeden Fall.
Apropos Offizielle, es gab kurz vor Spielende, ich weiß nicht ganz, wann, genau wann sie es aufgehangen haben, ich kann es von oben nicht genau sehen, gab es noch ein Banner zum Präsidium, das gefordert wird, dass es neu aufgestellt werden muss. Also das Thema von der Jahreshauptversammlung war noch nicht abgeschlossen, ne? Also da sind die Forderung ist immer noch da und die wird auch, ich denke mal, bis 2027, bis die Wahlen dann anstehen und dann was passieren wird und muss, wird das ein Dauerthema bei uns sein. Das wollte ich noch kurz erwähnt haben.
Ja,
Ne?
definitiv. Ob was passieren wird, das sei jetzt mal dahingestellt, ne? Also das müssen wir natürlich dann mal abwarten, was dann passiert, wenn es soweit ist. Aber es wäre natürlich zu wünschen, weil ja, dieser viel zitierte Umbruch, der beginnt nicht nur im Kader, sondern der beginnt eigentlich schon viele Ebenen darüber und der muss erfolgen, weil ansonsten machen wir uns nichts vor. Was ist die Konsequenz? Spielen wir nächstes Jahr wieder so eine Saison, wie wir sie jetzt gesehen haben, das will keiner von uns. Und nach ja, so vielen Jahren, also nächstes Jahr ist es dann tatsächlich schon das sechste Jahr, die sechste Saison, wo wir uns in dem viel zitierten Umbruch befinden. Das muss irgendwann mal aufhören. Dieser Umbruch muss irgendwann tatsächlich auch mal erfolgen. Und der wird nicht nur an Spielerzu- und Abgängen festgemacht, sondern an einem tatsächlichen Umbruch, der dann, wie gesagt, viel weiter oben beginnt. Und ja, von daher warten wir mal ab, was da passiert. Aber jetzt gucken wir doch noch mal auf das Positive, Andi. Klassenerhalt, Punkt ist dran, uns wird nichts mehr passieren.
Genau.
Unten im Keller ist es trotzdem immer noch ordentlich spannend. Also ich habe mir jetzt dann Sonntagabend auf der Rückfahrt die Tabelle noch mal angeguckt. Das ist schon nicht zu unterschätzen. Da geht es um drei Existenzen in der Bundesliga mit Pauli, mit Wolfsburg und mit Heidenheim, die ja rechnerisch auch immer noch mittendrin sind. Also Respekt an Heidenheim, was die da in den letzten Wochen auch abliefern, was die da noch an Punkten geholt haben. Das wird eine verdammt knappe Kiste. Ich ja, will jetzt gar nicht zu sehr in die Einzelheiten reingehen, aber wenn man jetzt einfach mal sich überlegt, Pauli spielt noch gegen Leipzig, Wolfsburg spielt jetzt gegen Bayern. Und am letzten Spieltag gibt es dann das direkte Duell Wolfsburg gegen Pauli. Also Da ist sehr
Umgekehrt.
viel Brisanz drin. Und
Umgekehrt.
ja, die beiden spielen auf jeden Fall gegeneinander.
Ja.
Und Heidenheim könnte da eventuell sogar der lachende Dritte in der Konstellation sein, die da viele unterschätzt wurden. Die haben nämlich meiner Meinung nach das einfachste Restprogramm. Die spielen jetzt nächste Woche gegen Köln, wo die Saison auch gelaufen ist, und spielen dann noch, ich glaube, zu Hause gegen Heidenheim, wollte ich sagen, gegen Mainz. Das heißt, da wären tatsächlich noch Punkte drin und ich bin gespannt, was da unten passiert. Und vor allem, und auch das ist ein Szenario, das denkbar wäre, was passiert, wenn Wolfsburg tatsächlich noch 6 Punkte holt? Aktuell hat Wolfsburg es ja tatsächlich geschafft, sich auf den Relegationsplatz wieder vorzubewegen und Pauli ist auf den 17. abgerutscht und Bremen wäre in Reichweite. Und Bremen, ein Verein, der jetzt auch von der Tordifferenz gar nicht mal so extrem gut dasteht, also da wäre die Tordifferenz nicht zwangsläufig ein Punkt wert. Ja, wir brauchen zum Glück nicht mehr selbst drauf zu blicken, Andi. Jetzt habe ich sehr viel
Richtig.
geredet. Eigentlich wollte ich dich nach deiner Meinung fragen. Ja, wie blickst du da unten auf die Kellerkinder und auf den Abstiegskampf in den letzten beiden Spieltagen?
Also ich hoffe, dass Pauli 16. wird, weil meine Frau ja Pauli-Fan ist und ich die auf jeden Fall in der ersten Liga haben möchte. Und aber ich glaube, weil Bayern ja die letzten 2 Wochen immer schon mit ihrer B- und C-Elf gespielt hat und richtig Wettbewerbsverzerrung macht. Das hätte man mal mit dem Gegner von Bayern machen müssen. Dann wäre Hoeneß, wäre durchgedreht. Das ist echt unsportlich, was sie gerade machen.
Ja, definitiv. Und dann gibt es ja noch die Geschichte Audi und VW. Auch das ist, glaube ich, in vielen Köpfen gerade umtriebig. Ich bin mal gespannt. Also ich hoffe wirklich inständig, dass es dieses Jahr endlich soweit ist und die Wolfsburger mal runtergehen. Aber das sehen wir eben in 2 Wochen, wenn dann die finale Tabelle da steht. Mal gucken, wer in die Relegation geht. In der
Ja.
zweiten Liga ist es ja auch verdammt eng. An der Stelle auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an Schalke 04, die aufgestiegen sind, definitiv auch schon Meister sind, eine absolute Bereicherung für die Bundesliga. Ich glaube, da werden wir uns alle einig sein, dass die endlich wieder da sind, ist sehr, sehr schön. Die Frage ist, was passiert hinten dran? Elversberg mit einem eindrucksvollen Sieg gegen Paderborn, das war ja auch ein direktes Duell um den Aufstieg und ja, dahinter eben Hannover und Paderborn. Die drei Mannschaften Elversberg, Hannover, Paderborn trennen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, einen Punkt. Also da ist auch noch alles drin, wer da hochgeht, beziehungsweise wer in die Relegation geht. Und ja, das werden definitiv noch spannende Wochen werden. Aber ja, für uns können wir jetzt wirklich sagen, es ist endlich vorbei. Die Klasse wurde gehalten und vor allem Simone Schröder und auch eigentlich der ganze Staff, die haben jetzt Planungssicherheit, ne? Jetzt kannst du mit deinen Planungen beginnen. Du kannst vielleicht erste Gespräche führen. Wir haben von Haris Tabakovic gehört, es gab noch keinerlei Gespräche über eine womögliche Verlängerung des Vertrages beziehungsweise einer womöglichen Verpflichtung. Denkst du, dass da jetzt noch in der aktuellen Spielzeit diesbezüglich irgendwas passieren wird? Also bezüglich Kaderplanung?
In Bezug auf Tabakovic oder generell?
Ja, generell, weil du jetzt halt einfach die Gewissheit hast. Ich meine, wir haben dieses Jahr viele Leihspieler, das haben wir oft thematisiert. Ich denke, Engelhardt wird es nicht anders gehen als Tabakovic. Da hat man jetzt gehört, Stuttgart wollte ich sagen, Freiburg wäre interessiert. Aber das Heft des Handelns liegt ja, glaube ich, erstmal bei uns. Und jetzt, wo du weißt, du spielst definitiv Bundesliga, kannst du das ja auch ergreifen.
Ja, erstmal das. Aber es ist ja so, wir haben noch 2 Spieltage und wir haben noch eine Menge Tabellenplätze. Ich glaube, gestern habe ich es gelesen, die Tabellenkonstellation. Du könntest also, wenn du jetzt noch hochsteigst, geht es noch um 7,5 Millionen. 7,5 Millionen, das ist eine Menge, Menge Geld, ne? Das darf man mal nicht vergessen, ja? Wenn wir jetzt noch 7,5 Millionen mehr hätten, ne? Dann hast du natürlich wieder andere Möglichkeiten. Dann hast du wieder andere Dimensionen, wie du jetzt hast. Ruben Schröder hat aber auch gesagt, durch die WM wird dieses Transferfenster sehr zähe. Und ich glaube, er versucht, möglichst schnell, möglichst viel unter Dach und Fach zu bekommen, bevor das alles startet. Ne? Wir haben jetzt die erste Verpflichtung. Ja, Hugo Bolin war ja klar, dass das dann fest wird. Mit Daniel Bartz. Da haben wir ja auch erstmal überlegt, warum macht man das? Ja, wir haben 3 Torhüter, quasi noch 4, wenn Omlin kommt ja erstmal wieder zurück. Und ja, und dann wurde es aber genauer erklärt, dass von Jan der Vertrag nächstes Jahr ausläuft, dass du den quasi nicht mehr verleihst, wenn dann verkaufst. Und dass, wenn ein richtig gutes Angebot für Moritz Nikolas kommen sollte, was ja auch nicht unwahrscheinlich ist nach der Leistung, dass du dann halt mit Daniel Batz dann jemanden hast, der das sofort dann stopfen kann, das Loch, wenn er geht. Ne? Macht im Nachhinein Sinn für mich. Im ersten Moment hab ich die Verpflichtung nicht verstanden. Jetzt macht es Sinn in dem Hinblick. Ne? Ja, da werden wir erstmal gucken müssen, wie sich das entwickelt. Ja, Björn, was denkst du denn?
Ja, du hast gerade ein aktuelles Thema angesprochen, die Verpflichtung von Batz. Also ich verstehe, dass du den verpflichtest. Ich meine, der hat jetzt auch, das muss man wirklich sagen, eine sehr, sehr gute Performance in Mainz hingelegt, als er da eben Zentner vertreten musste. Aber es passt irgendwie nicht so wirklich zum Borussenweg. Das ist das, was mich so stört. Du hast ja auch, denke ich mal, daraufhin abgezielt, Simone. Mit Jan Olschowski und mit Thiago Pereira Cardoso hast du zwei junge Torhüter hinten dran, die sich eigentlich auch beide schon bewiesen haben. Also Jan Olschowski war ja auch vor seiner Leihe gegen Borussia Dortmund übrigens auch im Tor, hat da das Tor gehütet, hat da eine gute Leistung abgeliefert. Ja, Thiago hat das Ganze auch schon sehr gut gemacht, den haben wir auch schon in der Bundesliga gesehen. Und das passt dann irgendwie nicht so zu den Aussagen, die auf der Mitgliederversammlung getätigt werden. Wenn du jetzt natürlich sagst, und wer weiß, was da schon spruchreif ist, wenn wirklich ein Angebot von Nikolas oder für Nikolas kommt und der geht, dann willst du die Personalie nochmal auffangen, vielleicht auch nochmal ganz bewusst mit einem erfahrenen Torhüter. Ja, ich weiß es nicht. Also ich tue mir weiterhin schwer damit. Ich glaube, es wird ein ablösefreier Wechsel sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich glaube, für Batz
Ja.
bezahlst du keine Ablöse.
Ja.
Von daher ist es schon mal gut. Der wird jetzt auch nicht wahnsinnig viele Millionen an Gehalt bekommen. Aber ich finde es zumindest mal sehr spannend, was da jetzt passieren wird oder ob Batz am Ende des Tages dann vielleicht doch die Nummer 3 sein wird. Aber kann ich mir fast nicht vorstellen, weil für eine Nummer 3 würde der, denke ich, nicht kommen. Ja, aber es gibt noch eine dritte Personalie, Simone, die zwar auch noch nicht offiziell ist, bei der es aber schon relativ konkret ist, und das ist Herold vom KSC, wo man auch schon gehört hat, der will zu Borussia Mönchengladbach wechseln, der will aber erste Liga spielen. Also da hing, glaube ich, sehr viel wirklich am Klassenerhalt, der jetzt dann erreicht wurde. Wir spielen nächstes Jahr definitiv erste Liga. Also ich denke, das wird dann jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein, bis auch dieser Transfer offiziell gemacht wird. Aber ja, warten wir mal. Ja, bitte.
Also bei dem Transfer, entschuldige Björn, bei dem Transfer bin ich mir ziemlich sicher, dass der kommen wird, weil ich habe ein paar Connections wirklich nach Karlsruhe und da war der Wechsel, glaube ich, schon ziemlich weit kommuniziert und auch fan-intern in der Runde. Hier mit liebe Grüße nach Portugal. Meine weltbeste KSC-Freundin wohnt in Portugal und die ist sehr gut vernetzt und manchmal, ne? Ja, hiermit schöne Grüße. Und ja, ich war ja auch noch für den Trainer vom KSC, wie man weiß. Ja, das ist auch so eine Personalie. Bleibt Eugen, geht Eugen? Große Frage. Andi, was denkst du denn? Bleibt er
Er
oder kriegen
bleibt.
wir jemand Neues?
Er bleibt. Ja, das war kurz und knapp, glaube ich, nicht dran, Andi. Also ich bin echt gespannt, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Auch wenn die Leistung, auch wenn die Einstellung jetzt gegen Borussia Dortmund sehr, sehr gut war und auch eben, wie wir das angesprochen haben, die taktischen Kniffe von Eugen Polanski sehr wertvoll waren. Ich denke, es wird jetzt definitiv mal abzuwarten bleiben, wie die letzten beiden Spieltage sich gestalten werden. Aber meiner Meinung nach darf eben diese große Saisonanalyse, die wir jetzt auch schon seit vielen Jahren immer wieder angeboten bekommen, sich davon nicht trüben lassen. Also du darfst das jetzt nicht abhängig von ein, zwei, drei Spielen machen. Ich bin gespannt. Aber Simone, was denkst du denn? Bleibt Eugen oder wird er tatsächlich ersetzt werden?
Ich denke, er wird ersetzt. Ich denke, dass er wirklich mal komplett aufgeräumt wird und ein kompletter Restart gemacht wird. Und das kannst du nicht, wenn du dann wieder quasi Altlasten mit dir rumschleppst. Ja? Wenn du das wirklich machen willst, komplett, dann muss es auch wenn du es gut und komplett machen willst, dann musst du diesen Cut komplett machen. Ne? Den Fehler hatten wir letztes Jahr schon. Ne? Dann wird es sich wiederholen. Also meiner Meinung nach würde es sich wiederholen. Du startest mit Eugen in die Saison und dann ist es nach den ersten Spieltagen wieder nichts und dann stehst du wieder da. Du solltest dir halt nur selber den Gefallen tun und diesen Trainer dann möglichst schnell holen, damit du mit dem noch den Kader einigermaßen, soweit es geht, noch mitplanen kannst. Ja? Und nicht erst da das rausziehen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich hoffe wirklich, dass dann zeitnah was passiert und nicht erst in keine Ahnung wie viele Wochen, dass man diese Saisonanalyse, boah, bei dem Wort bluten ja mittlerweile einem schon die Ohren, dass das ratzfatz passiert und dass das fair abläuft für alle Beteiligten. Und ja, aber ich würde bevorzugen, das komplett neu zu gestalten. Radikal.
Ja.
Für diesen Schnitt bin ich.
Radikal würde dann ja aber auch bedeuten, dass du eigentlich noch eine Ebene höher gehen müsstest. Aber machen wir uns nichts vor, da ich glaube nicht, dass da im Sommer was passieren wird. Ich denke aber, so schätze ich ihn jetzt zumindest mal ein, dass Ruven Schröder da eine ganz klare Kante zeigen wird. Also ich glaube nicht, dass Ruven Schröder warten wird, bis 3, 4, 5 Spieltage in der neuen Saison gespielt sind, um dann festzustellen, ach, das funktioniert ja doch nicht so, wie wir uns das alle erhofft haben, um die Worte von Rainer Bonhoff nochmal aufzugreifen. Ich dachte, wir wären weiter. Nee, sind wir nicht. Ne? Also da musst du wirklich einen ganz klaren Strich ziehen. Du musst den Trainer in die Planung involvieren, damit du dann eben auch für die Philosophie des Trainers, und idealerweise passt ja die Philosophie des Trainers zur Philosophie des Vereins, ne? Also selbst da musst du ja schon gucken, wen du reinholst und nicht nochmal, ohne das persönlich zu meinen, aber à la Farke sagst, jetzt holst du dir einen Trainer ein ungeschriebenes Blatt, wo du die Philosophie quasi komplett, die DNA komplett ändern möchtest, stellst dann aber fest, na, passt doch nicht so, verpflichtest dann wieder Spieler, die aber für diese DNA stehen, und ja, du bist da in so einem Teufelskreis eigentlich gefangen, ne, der ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit Hütter und mit Eberl begann, weil dann eben keine Transfers getätigt wurden, die zugesagt wurden. Also ja, ganz, ganz lange Geschichte, Thema Umbruch. Wir haben es beide jetzt angesprochen, Simone. Ich mag dieses Wort nicht mehr hören. Jetzt soll er bitte final erfolgen und dann machen wir auch da einen Haken dran, damit dann endlich wieder bessere Zeiten am Borussia-Park uns allen bevorstehen. Und ja, damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem Schauplatz der Woche. Und da würde ich tatsächlich jetzt das aktuelle Thema wieder aufgreifen wollen, nämlich Kaderplanung, und aber in erster Linie die Mannschaft loben wollen, weil eben für mich ganz klar ist, was mich diese Woche überrascht hat, letzte Woche überrascht hat, so gesehen, war eben diese geschlossene Mannschaftsleistung von Borussia Mönchengladbach gegen Dortmund. Ich habe es eben gesagt, da ist keiner irgendwie leistungstechnisch abgefallen. Stattdessen haben sie alle dafür gekämpft und sie haben auch daran geglaubt, dass sie bis zum Schluss irgendwie dieses Spiel drehen. Und das haben sie auch gemacht. Und ich finde, das muss einfach wirklich lobend dann auch mal erwähnt werden. Und ja, da hätte ich tatsächlich mal eine Frage an euch beiden, Andi, vielleicht beginnend mit dir. Wenn wir jetzt nochmal auf den aktuellen Kader blicken, auch das haben wir in den letzten Wochen ja immer mal wieder thematisiert. Mit dem Abgang von Rocco Reitz ist schon mal klar, einen von deinen zentralen Mittelfeldspielern wirst du verlieren. Yannick Engelhardt ist ausgeliehen. Da ist es ungewiss, wie es in Zukunft weitergeht. Haris Tabakovic, der da vorne so ein Stück weit die Lebensversicherung als Ersatz von Tim Kleindienst war, hat ordentlich abgeliefert, auch wenn er jetzt diese Durststrecke hatte, wo er lange nicht getroffen hat. Aber ohne den würde ich mir gar nicht ausmalen wollen, wo wir dann stehen würden. Wie siehst du denn den Kader aktuell und wie siehst du denn den Kader im nächsten Jahr? Wir können natürlich alle nicht in die Glaskugel schauen und dann sagen, das und das wird passieren, aber wenn du dir jetzt den aktuellen Kader anguckst und du jetzt tatsächlich mal einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir denn wünschen? Sei es jetzt eine Verpflichtung von irgendeinem Leihspieler oder den Verkauf von einem Spieler. Simone hat gerade eben ja gesagt, Mo Nicolas, der eine hervorragende Leistung gebracht hat, der wird sicherlich das Interesse anderer Vereine wecken. Was wäre deiner Meinung nach sinnvoll oder was würdest du dir wünschen, was auf der Transferseite für die Kaderqualität bei Borussia Mönchengladbach passieren wird?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Muss ich mal nachdenken. Also ich würde es gut finden, wenn wir Engelhardt behalten würden, weil ich finde, der macht eine richtig gute Saison. Jetzt muss ich mal überlegen, was brauchen wir? Ich glaube, jetzt kommt Hacki und Klein, jetzt kommen ja zurück nächstes Jahr. Das heißt, da brauchen wir erstmal nicht so ein großes, keine Ahnung, hier so ein Backup. Okay, brauchen wir schon, aber ich würde Maschino, glaube ich, verkaufen, weil ich glaube, der hat überhaupt nichts gerissen. Und ja, gute Frage. Nächste Frage.
Ja, ist schwierig, ich weiß, aber ich habe ganz bewusst eben die Frage auch so ein bisschen, ja, ich habe sie schon so ein bisschen gelenkt auf das Zentrum, weil du eben weißt, mit Rocco geht jemand von den
Ja.
zentralen Spielern. Wenn du
Ja.
jetzt wirklich einfach mal annimmst, Engelhardt würde auch gehen, dann hättest du nächstes Jahr tatsächlich das Problem, dass du quasi beide zentrale Positionen neu besetzen müsstest. Dann sind wir auch wieder bei dem Thema von Simone. Dass da nichts eingespielt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das so kurzfristig dann tatsächlich entstehen und wachsen kann. Aber ja, Simone, wie blickst du denn auf das Thema und darüber hinaus, was würdest du dir denn wünschen?
Also, es ist ja noch ein Name im Spiel. Das ist Rani Khedira. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall so, wenn nicht ihn, aber sowas vom Typ her holen werden, mit Erfahrung, den du sofort reinschmeißen kannst, wo du weißt, der hat in allen Vereinen sofort funktioniert, der konnte sich gut integrieren. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir ihn holen würden. Ja. Würde ich auch, wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt, weil ich glaube, das brauchst du auch, ne? Und ja, ansonsten, ja, Fukuda wird ja beim KSC vermutlich bleiben. Das können wir dann vielleicht verrechnen. Ne? Ja, es gibt ja auch noch welche, die kommen zurück und dann gibt es die Personalien mit Botelli und so weiter. Wir haben ja auch zig Leute ausgeliehen, da blickst du ja teilweise schon nicht durch, ne? Wir haben noch Schwanchara in Glasgow sitzen.
Der wahrscheinlich
Ja,
zurückkehren wird.
wir haben ja gefühlt irgendwie einen Riesenkader. Wenn man danach geht, was alles ausgeliehen ist und ne, da sind ja so viele Namen. Und die Frage ist, die zurückkommen, helfen die dir weiter oder helfen sie dir nicht weiter? Ja. Und da wird ja wirklich gesagt, wir müssen das alles verkleinern und wir müssen genau gucken, was passt und was nicht passt. Ja, also das ist schon eine Riesenaufgabe. Ja, dann kommt Ngumu kommt zurück, Kleindienst kommt zurück, Hack kommt zurück, aber das sind ja so Personalien, wo du nicht weißt, wie schnell funktioniert das? Funktioniert es überhaupt wieder? Und wie sieht es dann aus, wenn sie sich wieder verletzen? Was ja bei so einem Tim Kleindienst mit dieser Verletzung und in dem Alter musst du da halt mit rechnen, ne? Dass das halt nicht funktioniert, wenn du ganz großes Pech hast. Ja? Du hast noch Gio Reyna, der bis jetzt noch irgendwie gefühlt noch gar nicht angekommen ist. Ja, wo du weißt, was er kann, aber ist halt noch irgendwie nicht angekommen, warum auch immer, hat ja auch kaum Spielzeit gehabt oder nicht die richtigen Nebenspieler, das kann ich überhaupt gar nicht einschätzen. Ja, da sind ganz, ganz viele Fragezeichen in diesem Kader und deswegen, wie gesagt, schnelle Trainerentscheidungen, damit man das gut anpassen kann.
Ja, definitiv. Und jetzt haben wir gar nicht über Personalien wie beispielsweise Flo Neuhaus gesprochen, wo man sich seit Wochen auch fragt, was ist eigentlich mit dem los? Bekommt viel Gehalt, spielt aber keine Rolle mehr, wurde jetzt auch erneut nicht eingesetzt. Ja, das wird tatsächlich sehr, sehr spannend werden, was dieser Transfersommer mit sich bringt. Du hast gerade was gesagt, Simone. Ich glaube, die Pause an für sich, die kommt uns noch zugute. Dass du dann eben sagen kannst, gerade mit, und eigentlich sind das alles ja Stammkräfte, mit Hack, mit Ngumu und mit Tim Kleindienst, hast du quasi ausreichend Regenerationszeit. So sehr ich das Tim Kleindienst wünschen und hoffen würde, dass der an der WM teilnehmen darf, aber für uns persönlich, für Borussia Mönchengladbach, wäre das eine Vollkatastrophe, wenn der da jetzt ohne Spielpraxis zur WM fährt und wer weiß, was da passieren kann, alles. Also will ich mir eigentlich gar nicht ausmalen. Und von daher bin ich auch gar nicht so entschlossen, Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, sehe ich das Problem jetzt tatsächlich eher in der Offensive? Sehe ich das eher in der Defensive? Ich rechne tatsächlich fest mit einem Abgang von Monikolas, so leid mir das tut, weil der wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Und ich rechne auch mit dem bereits angesprochenen Abgang von Joe Skelly. Das heißt, auch da werden nochmal ein paar Planstellen hinten offen werden, sodass ich wirklich ein Stück weit ratlos bin, weil ich glaube, dass wir tatsächlich eher defensiv auch noch unbedingt einen Leader zusätzlich nochmal brauchen. Und ja, das wird sehr spannend werden, Simone.
Ja, das, was ich mir, wenn ich mir was wünschen dürfte, und es gibt dieses Gerücht, ich meine, Gerüchte gibt es immer und viele und so weiter, das wissen wir ja, gibt das Gerücht, dass man an einer Rückkehr von Ko Itakura arbeitet. Das würde ich absolut feiern und befürworten und Grüße anrufen. Do it, ja. Da weißt du wenigstens, was du hast. Weil bei Takai weiß ich nicht, da kann ich auch noch überhaupt nichts zu sagen. Ja, Flo Neuhaus, das ist ja eine Never-Ending Story, den müssen wir wahrscheinlich irgendwie mit durchziehen, ob wir wollen oder nicht, bis zum Vertragsende. Denkst du denn, Björn, dass wir, wenn wir die Kohle hätten, Tabakovic ein Angebot noch machen oder denkst du, das wird nicht passieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich damit tatsächlich sehr viel beschäftigt. Ich glaube nicht, dass Borussia es tun würde. Ich denke aber, dass ich persönlich es tun würde. Ich denke, wenn ich in der Rolle wäre, würde ich Tabakovic ein Angebot unterbreiten, weil du nicht weißt, du hast es eben selbst angesprochen, wie geht es mit Kleindienst weiter? Und ich habe es eben selbst auch gesagt, wo stünden wir denn bitte, wenn der nicht da wäre? Und man darf eins nicht vergessen, und da müssen wir vielleicht auch, Andi hat das eben gesagt, Maschine so ein bisschen in Schutz nehmen. Das war jetzt lediglich eine Saison, wo Tabakovic da war, wo Maschine jetzt da ist. Die brauchen vielleicht auch einfach noch Zeit, um noch besser zu werden, wenn sich das Mannschaftsgefüge drumherum findet. Und wenn du mich persönlich fragst, und das hast du ja gerade getan, ich würde alles daran setzen, Haris Tabakovic zu verlängern, also zu verpflichten, dem irgendwie einen Zweijahresvertrag anzubieten. Dass du den gegebenenfalls, wenn du sagst, diese Weiterentwicklung, die bleibt aus, dass du den dann die kommende Saison drauf vielleicht noch einmal für kleines Geld weiterverkaufen könntest. Aber dieser Spieler von der Einstellung, von dem, ja, von der Mentalität auf dem Platz und auch von der Leistung ist eine absolute Bereicherung für die Mannschaft. Und vor allem hast du mit dem und mit einem fitten Tim Kleindienst nochmal eine ganz andere Option. Du könntest seit Jahren mal wieder eine Doppelspitze aufstellen. Tim Kleindienst hat bewiesen, wie defensiv stark der arbeiten kann. Da sehe ich Tabakovic jetzt eher weniger, aber der könnte dann quasi als hängende Spitze für Tabakovic auch fungieren in dieser Rolle. Und ja, von daher bleibt das definitiv sehr spannend.
Da bin ich absolut bei dir, Björn. Also als Typ unheimlich wichtig. Ich glaube, der hat auch viele mitgerissen, so mit seiner Art, auch in der Kabine. Ja, und dann haben wir noch Honorar. Der wird auch weggehen, vermutlich. Ne? Er will weg und hat er offen gesagt. Und ich glaube, den werden wir nächste Saison auch nicht wiedersehen.
Glaube ich auch. Aber darf ich den Ball direkt aufnehmen und dann gleich weiterspielen?
Natürlich.
Weil jetzt haben wir sehr viel über die offensiven Personalien gesprochen. Ich denke auch, dass Honorar wechseln wird. Der sprach ja schon wieder von internationalem Geschäft, wo wir uns alle gefragt haben, mit welcher Leistung willst du das denn bitte rechtfertigen, Andi? Wir haben jetzt über Personalien wie Hacking und Ngumu gesprochen, die diese Saison nicht wirklich eine Rolle gespielt haben. Also Ngumu gar nicht und Hacking nur eine ganz, ganz kleine Rolle. Die werden beide zurückkommen, die haben beide Vertrag. Die werden ja auch einen gewissen Anspruch mitbringen, dass sie dann wieder spielen können. Dazu hast du zusätzlich Hugo Bolin und Well Moya und theoretisch ja auch Kevin Stöger, der ja auch offensiver eingesetzt werden möchte. Und dann eben theoretisch noch Flo Neuhaus. Und Tschwanchara kommt zurück. Und Kleindienst kommt zurück. Also, wo sollen die denn bitte alle spielen? Wie würdest du als Trainer denn in einer solchen Situation verfahren? Und welche Spieler würdest du vor allem präferieren? Also von der Veranlagung und wohlwissend, wie das Gefüge im Team ist.
Ja, also ich würde Bolin, Moya, Kleindienst, Tabakovic, Hack, das sind so meine fünf, die ich bevorzugen würde.
Simone, wie blickst du auf die ganzen Personalien? Also jetzt auch wirklich mit dem weiten Blick, dass du sagst, Schwanne kommt nochmal zurück, Ngumu kommt aus einer ganz, ganz schweren, langen Verletzung.
Ja, Chanchara sehe ich gar nicht. Sehe ich gar nicht bei uns und ich glaube auch nicht, dass der das will. Ganz ehrlich. Also, ich glaube, das ist, glaube ich, von Anfang an so, was du so unter Missverständnis abhaken kannst, glaube ich.
Ich bin euch noch was schuldig.
Es sei denn, es kommt ein Trainer und er kommt zurück und das passt. Das gab es ja auch schon, ne? Spieler sind auf andere Trainer getroffen und der hatte dann eine Idee und hat die richtig in Szene gesetzt und richtig eingebaut. Und das gab es ja auch schon. Das darf man auch nicht vergessen. Das könnte natürlich auch so ein Ding sein, ne? Das weiß
Könnte
man
sein.
nicht,
Könnte sein,
ne?
kann ich mir irgendwie gerade aber nicht wirklich vorstellen. Aber es gibt
Aber ich
was,
glaube eher nicht.
was ich ganz vergessen habe und eure Reaktion oder eure Nichtreaktion, die bestätigt mich da drin. Wir haben jetzt in dieser Aufzählung gerade Reyna und Maschino vergessen. Also auch noch zwei Offensivkräfte, über die wir nicht mal mehr in unserer eigenen Planung reden, die einen gewissen Marktwert ja mitbringen. Also ja, wir sind offensiv eigentlich überbesetzt, das muss man wirklich sagen. Und ich bin gespannt, wie Schröder den Kader da sieht, wie der das planen wird. Wir haben aber halt wirklich, und ich glaube, da wolltest du initial drauf abzielen, Simone, wir haben neben Tim Kleindienst ja keinen echten, richtigen Stürmer. Außer jetzt eben Haris Tabakovic, der geliehen ist. Und ich denke auch nicht, dass Schwanne diese Rolle wieder einnehmen könnte. Auch mit einem neuen Trainer nicht. Also von daher, ich denke, das wäre sehr, sehr wichtig, wenn wir den wirklich verpflichten würden. Weil der auch neben eben seiner Tätigkeit als Stürmer in der Kabine, im Kader, von seinem kompletten Mindset eigentlich perfekt für Borussia ist, meiner Meinung nach.
Absolut, und den musst du ja auch erstmal wiederfinden in so einer Art und Weise, ne? Und da weißt du halt, was du hast, ne? Und das kann man sich dann, weiß ich nicht, und wenn es dann ein paar Euro mehr kostet, weißt du aber, was es hast und zockst dann nicht, ja? So ein Rainer, der hat noch einen Vertrag bis 2028, ja?
Ja.
Entweder funktioniert er dann ab Sommer oder du hast ihn da wieder ein Jahr auf der Gehaltsliste und für nix und wieder nix. Das hatten wir jetzt oft genug, ne? Ja. Und das ist halt das Gegenprogramm. Da weißt du, was du hast und musst du gucken, wie du das bezahlst. Ja, aber du musst halt nicht zocken. Ne?
Definitiv. Und da ist, so ehrlich muss man sein, da ist Ruven Schröder alles andere als zu beneiden. Also das wird wirklich ein sehr, sehr harter Transfersommer werden, sowohl auf der Zugang- als auch auf der Abgangsseite. Und ja, es liegt da ganz viel in der Luft. Ich bin gespannt, wie der Kader dann wirklich ausschauen wird. Und ja, wir haben es selbst thematisiert. Entscheidend ist dann eben auch, welcher Trainer wird an der Seitenlinie sitzen. Und ja, kann er das denn alles mit beeinflussen, wer denn dann im Kader steht, und dann eben Option für die neue Spielzeit sein wird. Ja, jetzt lasst uns aber noch mal ganz kurz auf den nächsten Gegner blicken. Die Saison ist ja noch nicht vorbei mit Augsburg und dann am letzten Spieltag mit der TSG Hoffenheim stehen ja noch mal zwei Spiele an. Simone, du hast gerade eben was gesagt, was ganz, ganz wichtig ist. Das ist das Thema TV-Gelder, also Endplatzierung in der Tabelle. Und ja, ich denke, wenn wir jetzt auf Augsburg blicken, ich habe es gerade eben gesagt, 3-1 in Bremen gewonnen. Da sollte definitiv der Anspruch sein, genau diese gleiche Leistung, wie wir sie jetzt gegen Dortmund gezeigt haben, wieder auf den Platz zu bringen, um da einen Dreier mitzunehmen. Und ja, du hast eben noch 6 Punkte, die vergeben werden können. Wenn du die mitnimmst, kannst du theoretisch noch 2 Plätze gut machen in der Tabelle. Und das sollte jetzt eben nach einer so, so schweren Saison definitiv der Anspruch sein. Und ja, da wäre dann mal die Frage, Simone, Andi, was erwartet ihr? Was wird das für ein Spiel gegen Augsburg?
Ja, also ich sehe ja, Augsburg ist im Moment Neunter. Also für die geht es ja noch quasi ums europäische Geschäft. Wir wären ja unter gewissen Konstellationen da auch noch mit in der Verlosung,
Ich
ne?
sage nur Freiburg.
Genau. Aber ja, ich denke, Augsburg spielt zu Hause. Augsburg hat da noch eine richtig gute Ausgangsposition, weil Frankfurt, die sind ja auch nicht gerade im Moment so. Reißen da viele Dinge. Von daher wird das schon eine schwierige Nummer, denke ich, Andi.
Ja, stimmt. Also Burg auswärts ist ja für uns immer schwierig.
Ja.
Augsburg, Freiburg, Ist ja nicht so gerade, wo wir uns jetzt immer über die Spiele freuen. Aber ich glaube, dass ein Punkt schon drin sein sollte.
Ja, aber dann
Ja,
musst du die Mentalität von Sonntag wieder auf den Platz kriegen,
auf
ne?
jeden Fall.
Definitiv.
Das ist, glaube ich, klar, aber das muss ja auch in der Mannschaft klar sein, ne? Dass das eben der
Ja.
Anspruch sein muss. Das muss eigentlich der Anspruch in jedem Bundesligaspiel sein. Und von daher bin ich wirklich extrem gespannt, wenn es dann eben 14:30 Uhr erstmal heißt, die Aufstellung kommt raus. Wen werden wir dann sehen? Und ja, 15:30 Uhr dann eben heißt, was werden wir da sehen? Sehen wir wieder eine konsequente Borussia? Oder sehen wir dann doch wieder die alte Borussia, die wir in dieser Saison so oft gesehen haben, mit Einbrüchen, mit unterschiedlichen Halbzeiten, mit Spielphasen, die du nicht verstehen kannst? Und ich finde, das ist eigentlich jetzt in dieser Situation, wo wir gerade sind, nach einem so guten Heimspiel, für mich persönlich am interessantesten.
Ja, absolut. Du kannst ja jetzt befreit aufspielen. Du hast ja nichts zu verlieren und dann kannst du halt auch mal mutig sein, ne? Ja, du musst
Also
da
ist
jetzt
der
nicht.
Druck für Moya jetzt zu groß.
Ja. Nein, du musst einfach mutig spielen und du musst vorwärts spielen. Du brauchst dann nicht mehr diese komplette Defensive, Defensivreihen da hinten. Ja, du solltest halt einfach mal befreit aufspielen und da weitermachen, wo du Sonntag aufgehört hast, einfach. Du solltest
Ja.
einfach da weitermachen, wo du Sonntag aufgehört hast und daran anknüpfen und dir nicht da irgendwas, ja, wir bringen jetzt das irgendwie hinter uns. Nee, nee. Ich hoffe, denen wird da genug Ansagen gemacht und dass sie das auch selber wollen. Ich bin mir da nicht so sicher. Das ist ja hier so Jekyll und Hyde, ne? ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt.
Ja, definitiv. Wie gesagt, ich sage es zum letzten Mal jetzt, das muss eigentlich der Anspruch sein. Simone, du hast es eben gesagt, du kannst jetzt die Saison irgendwie versöhnlich noch zu Ende bringen. Mit der Leistung war es gut. Die Weichen sind quasi gestellt. Also wenn wir uns jetzt einfach mal überlegen, du holst irgendwie nochmal 4 Punkte, idealerweise 6 Punkte, dann wäre es ja hinten raus wirklich gut gewesen. Und ja, wir alle sind gespannt, weil wir es überhaupt nicht einschätzen können.
Wir
Und
dürfen nicht
damit.
vergessen, dass Elvedi gesperrt ist, ne?
Elvedi ist gesperrt, genau, guter Punkt, Andi. Der hat die fünfte Gelbe gesehen.
Ja.
Das heißt, wir werden in der Defensive definitiv eine Veränderung sehen.
Ja.
Da wird jetzt die Frage sein, wie wird die ausschauen? Also wird Kiarodia wieder spielen und Dix wird wieder reinrotieren? Das wäre für mich persönlich jetzt gerade die, ja, die naheliegendste Lösung. Oder sehen wir doch was anderes mit Kota Takay, der dann vielleicht nochmal in die Dreier Innenverteidigung reinrückt? Oder was ganz anderes, theoretisch, mit Engelhardt zurückziehen, würde theoretisch auch funktionieren, würde ich aber nicht bevorzugen. Also für mich wäre klar, Dix kehrt zurück. Kiarodia nimmt quasi den Elvedi-Part ein, obwohl er den Elvedi-Part nicht einnehmen würde. Also Dix sollte den übernehmen. Und Kiarodia würde quasi die gleiche Rolle nochmal spielen wie jetzt gegen Dortmund, also der linke von den drei Innenverteidigern. Und Dix würde ich dann ganz klar im Zentrum sehen mit seiner Erfahrung und mit seiner Präsenz auf dem Platz. Und ja, das bleibt definitiv abzuwarten. Und damit würde ich sagen, kommen wir wie immer am Ende unserer Episode jetzt zu den Tipps. Und ja, normalerweise, Simone, würde ich ja sagen, Ladies first, aber Andi war jetzt etwas länger nicht da. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Deswegen würde
Ja.
ich ihm jetzt an der Stelle den Vortritt lassen. Andi, was
Ja.
denkst du? Wie geht das Spiel aus?
Ich schwank zwischen zwei Ergebnissen. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich tippe.
Bevor du was sagst, erinnere dich bitte an das, was du eben vor der Aufnahme zu Simone und zu mir gesagt hast.
Ja. Also ich tippe 2 zu 2 oder 2 zu 3. Eins von beiden.
Na, du musst mir schon sagen, was du gerne hättest als Tipp.
2 zu 3.
2 zu 3, das würden wir direkt mitnehmen, auch wenn es da nochmal zwei Gegentore gäbe, an alle Zuhörer da draußen. Andi sagte, Schande, ja, Schande über sein Haupt. Er hat gegen Borussia getippt und wir haben dann rumgescherzt, rumgealbert und haben gesagt, dann soll er das doch mal häufiger tun. Ja, 2 zu 3 würden wir nehmen. Das wäre der nächste Dreier für Borussia Mönchengladbach. Simone, wie denkst du, wie das nächste Spiel ausgehen wird?
Ich bin bei 1-1. Ich glaube, dass sich das irgendwie neutralisieren wird.
Ja, das wird auf jeden Fall ein schweres Spiel. Unentschieden würde dazu passen, gebe ich dir recht. Sehe ich tatsächlich bei meinem Tipp dann auch wieder, denn ich denke, dass das auch ein Unentschieden wird. Ich glaube aber, dass es dann doch deutlich torreicher werden wird. Ich glaube, dass wir wieder Freude am Offensivfußball gefunden haben. denke aber auch, dass Augsburg das eben kann. Haben das jetzt auswärts in Bremen auch bewiesen. Ich tippe tatsächlich auf ein 3:3 und sage, dass da viele Tore fallen werden. Wir aber doch einen Punkt aus Augsburg mitnehmen werden, mit dem ich dann persönlich ganz gut leben könnte. Ja, und an der Stelle sei dann nochmal gesagt an alle Fans da draußen, die nach Augsburg anreisen, denkt bitte an das Motto, alle in Grün ist ausgerufen. Und ja, dann bleibt an der Stelle eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr vor Ort seid, kommt gut an und kommt natürlich wieder wohlbehalten zurück. Idealerweise bringt ihr natürlich bitte Punkte mit. Und ja, dann hören wir uns eben nach dem Spiel am Samstag 15:30 Uhr in Augsburg wieder. Und an der Stelle gibt es dann natürlich noch liebe Grüße aus dem Saarland.
Liebe Grüße aus
Also,
Pinneberg.
liebe Grüße aus dem Siegerland, aber ich muss gerade noch was loswerden. Also, meine lieben Kollegen, ne? Ihr glaubt ja wohl nicht, dass Moritz Nikolas zwei oder drei Dinger reinlässt. Ne, 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 ne. Niemals. Da wette ich gegen. Was müssen wir uns dann überlegen? Ich wette um ein Bier, niemals. Wir sehen uns ja am letzten Spieltag, ja? ich wette dagegen, keine drei Gegentore. Never, ever.
Na, das ist ja prinzipiell eine gute Wette für dich, Simone. Aber ich schlag natürlich ein. Ich gehe da direkt mit. Ist doch logisch. Und ja, dann hören wir uns eben nach dem Spiel gegen Augsburg wieder. Dann sind wir alle schlauer. Und ja, bis dahin alles Gute. Habt eine gute Zeit. Und bis dann.